Das Thema ist heute, es ist nicht falsch geschrieben, keine Sorge, unglaublich. Ich habe jetzt eine Klammer gesetzt. Ja, da ist es, danke. Unglaublich. Ihr werdet schon merken, warum ich das so geschrieben habe. Keine Sorge, es wird sich alles irgendwann noch klären heute Morgen. Aktuell laufen ja wieder so die ganzen Talentshows in den Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schaut. Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit Voice of Germany durchgeschaut, habe mich gefreut, dass ein Glaubensbruder Erster geworden ist und habe echt mit dem mitgefiebert. Aber es gibt ganz viele andere Talentshows, egal ob Singen, ob Tanzen, ob Akrobatik, ob Kunst. Ganz viele Sachen werden auf die Bühne gejagt und bewertet und manchmal sind so Sachen dabei, wo einem fast die Augen ausfallen, weil man denkt, wow, was die Person alles kann, ist ja unglaublich. Wie gelenkig die Person ist oder wie die tanzen oder wie die zaubern oder wie auch immer. Denn das ist teilweise so fantastisch, zu was Menschen in der Lage sind, dass es einem schwerfällt, das zu glauben. Aber das ist eher so ein positives Wow, was der kann oder was die kann, das begeistert mich. Aber noch viel herausfordernder als diese Talentshows ist da in Wirklichkeit die Bibel. Denn wenn man in die Bibel hineinschaut, dann kommen einige Storys an die Oberfläche, wo man dann denkt, können wir auch sagen, wow. Denn was dort alles beschrieben und berichtet wird, geht noch viel weiter über unsere Vorstellungskraft hinaus, wie das, was wir in den Talentshows sehen können. Auch wenn uns das eigentlich schon vom Stuhl haut. Also mich auf jeden Fall. Ich bin begeistert, wenn Leute was viel, viel besser können wie ich und das mich dann auch begeistert. Nur der Unterschied ist, dass viele Menschen nicht wie bei den Shows davor stehen und sagen, boah ey, wow, was hier in der Bibel steht, das haut mich von den Socken. Ja, aus den Socken heißt es, oder vom Stuhl, so rum war es. Sondern sie kommen irgendwann an den Punkt, dass sie sagen, das ist einfach nicht wahr. Das kann nicht wahr sein, kannst du mir noch so viel erzählen. Das ist einfach so unglaublich, dass ich es gar nicht glauben kann. Es ist, und manche sagen auch, das ist eine Lüge. Oder die übertreiben ja nur, die haben das schön noch ummalt und noch ein paar farbige Sachen drumherum gezeichnet, dass es besser wirkt. Oder sie sagen, es ist einfach nur falsch, was hier steht, es ist unglaubwürdig und unwahr. Wie viele Gespräche habe ich selbst schon geführt und habe schon genau in diese Richtung mit Menschen drüber gesprochen, wo sie mir dann gesagt haben, das kann ich nicht glauben. Und ich glaube, ich werde noch viele Gespräche in die Richtung in Zukunft haben und ich glaube, ihr auch. Ihr werdet viele Menschen noch treffen, wenn ihr sagt, hey, ich glaube an die Bibel und ich glaube, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Dann sagt ihr, bist du bescheuert? Du lebst ja noch im ersten Jahrhundert. Ja? Das ist doch schon längst überholt, dein Glaube. Das ist so ein wichtiges Thema, dass es auch einer der Fundamentalthemen ist in Alpha-Kurs, ja, wo genau diese Frage gestellt wird, dass die Bibel doch eigentlich unwahr und nicht glaubenswürdig wäre angeblich. Und da gehen wir immer in diesem einen Kurs, in diesem einen Thema dann drauf ein, warum wir glauben, dass es doch wahr ist. Also es ist ein Thema, wo wir eben nicht davor stehen und sagen, wow, was dieser Gott alles kann, sondern sagen, nee, das ist doch alles nur erfunden oder gelogen oder übertrieben. Denn das, was Gott für uns Menschen eigentlich getan hat und welche Konsequenzen das eigentlich für unser Leben hat, bringt viele Menschen dazu zu sagen, stopp, das möchte ich nicht, das möchte ich eigentlich gar nicht für mein Leben wissen. Und das möchte ich auch gar nicht zulassen, denn das würde ja mein ganzes Lebenskonzept auf den Kopf stellen. Denn der Unterschied zu den Talentshows und zu dem, was wir in der Bibel lesen, ist der, dass bei der Talentshow kannst du schön passiv zuschauen und selbst entscheiden, ob du es gut findest oder nicht. Aber letztendlich hat das keine Auswirkung auf dein Leben. Außer du rufst an und zahlst 5 Euro pro Anruf, dann hast du noch Konsequenzen auf deine Rechnung. Aber ansonsten sind da keine Konsequenzen für dich, wenn du sagst, wow, was der alles kann. Aber bei der Bibel ist es anders. Denn hier ist man eben kein passiver Zuschauer, sondern es geht plötzlich um mich. Es geht plötzlich um mein Leben und was dieser Gott, der krasse Dinge tun kann, eigentlich mit meinem Leben vorhat. Und die Menschwerdung Gottes, wo wir auch gerade gefeiert haben an Weihnachten, wo Jesus als Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist, in einer Krippe gelegen hat und als Baby, als hilfloses Kind scheinbar, ohne Möglichkeiten irgendwas zu bewirken, letztendlich die ganze Welt verändert hat, dass diese Geschichte doch gar nicht so einfach ist wie bei der Talentshow, wo man einfach passiv zuschauen kann. Und interessanterweise bringt es so viele Menschen gar nicht zum Staunen. Heutzutage auf jeden Fall nicht mehr. Es wird alles verniedlicht und hat keine Konsequenzen mehr für mein und für dein Leben plötzlich. Aber eins steht fest. Und deswegen stehe ich auch jeden Sonntag hier vorne, oder fast jeden Sonntag, und möchte das immer wieder auch euch weitergeben und auch mir immer selbst predigen. Und zwar diese Tatsache, dass Gott Mensch wurde. Damit wir uns daran erinnern, dass es wahr ist, dass es uns wieder neu ins Staunen bringt, was wir hier eigentlich haben und was wir hier an Glauben teilen. Dieser Mensch und dieser Gott in einem, er hat unter uns Menschen gelebt. Er hat bei uns gewohnt, 33 Jahre lang. Und dieses Problem, das glauben zu können, haben nicht nur wir Menschen heute. Das ist auch ein bisschen beruhigend für mich heute. Nicht nur heute zweifeln viele Menschen an das, was wir glauben, sondern auch damals war das schon ein ganz großes Problem, vor 2000 Jahren, wo sie sogar diesen Jesus selbst noch ansprechen konnten und sagen konnten, hey, ich glaube dir nicht, dass du das bist. Wäre schön, wenn wir es heute noch so machen könnten, dass Jesus so als Mensch uns gegenüberstehen könnte und wir ihm das ins Gesicht sagen könnten und könnten mal mit ihm diskutieren. Ist aber nicht so. Es ist eine andere Situation, in der wir heute stehen. Aber es ist beruhigend, dass es nicht nur uns manchmal so geht, sondern dass es damals schon das genau selbe Problem gab. Die Menschen damals, die Jesus, diesen Sohn Gottes, noch im wahrsten Sinne des Wortes anfassen konnten, berühren konnten. Und trotzdem gab es Menschen, die dem Ganzen nicht glauben konnten. Aber zum Glück auch Menschen, die es glauben konnten. Ich möchte euch in den Text für heute Morgen mit hineinnehmen. Da steht in Johannes 12, ab Vers 44. Ihr könnt hier vorne mitlesen oder auch eure eigene Bibel aufschlagen. Dort heißt es, Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich. Schon ein bisschen verwirrend, oder? Wenn man hier einen Punkt setzen würde, wäre das sehr seltsam. Aber Jesus sagt dann weiter, sondern er glaubt an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seine Richter. Der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Ist jetzt nicht ein alltäglicher Text. Also ich weiß nicht, ob du das, wenn du mit Freunden ins Gespräch kommst, jemals so ein Gespräch hattest mit jemandem, der sowas von sich behauptet. Für uns, vielleicht hast du die Stelle schon oft gelesen, für mich, ich habe sie oft schon gelesen und denkst, ja, klar, ist so. Aber wenn du das mal jemandem in die Hand gibst, der das noch nie gelesen hat, hat gesagt, schon komisches Gespräch, das Jesus da führt. Ist jetzt nicht alltäglich. Johannes hat da dieses Evangelium geschrieben, dieses vierte Evangelium. Und er berichtet hier von dem, was Jesus als letztes in der Öffentlichkeit gesagt hat. In diesem Kapitel 12 ist er nochmal mit den Schriftgelehrten zusammen, mit seinen Jüngern, mit den Leuten, die mehr von ihm erfahren wollten und ihn auch hinterfragt haben, genauso wie eben ich das in der Einleitung gebracht habe. Und bevor er auf diesen Weg zum Kreuz aufsteigt und dann hingeht, sagt er diese Dinge, diese zentrale Dinge, diesen Fokus, den Jesus hier setzt, ist absolut zentral. Und das möchte er am Ende von seinem öffentlichen Reden noch einmal betonen. Also es ist nicht irgendwo mitten in irgendeinem Text, sondern ab Kapitel 13 ist er nur noch mit seinen engsten Freunden, mit seinen Jüngern, mit denen er 3 Jahre unterwegs war, eng beieinander. Bis zu Kapitel 12 ist er noch in der Öffentlichkeit. Und in diesen letzten Worten an Gottes Volk und auch an seine Jünger ist diese unglaubliche Tat, die Gott durch Jesus getan hat, das zentrale Thema. Da, wo sich alles reibt, da, wo alle Meinungen auseinandergehen, das setzt er noch einmal ans Ende von seinem öffentlichen Wirken. Und zwar das Thema, Gott wird Mensch. Das Unglaublichste, was je passiert ist in dieser Weltgeschichte. Und die damit beabsichtigte Rettungstat Gottes ist hier noch nicht am Ende. Er geht ja erst noch ans Kreuz, er wird ja noch diesen Weg erst einschlagen und doch setzt er es in seinen letzten Worten des öffentlichen Wirkens nochmal diesen Punkt. Gott wird Mensch und ich bin dieser Mensch. Aber eins weiß Jesus hier schon. Alle Menschen, die an ihn glauben werden und in ihm die Liebe Gottes zu ihm wirklich erkennen, die werden etwas bekommen, und zwar das ewige Leben. Aber die Realität ist, dass die Menschen nicht wirklich begeistert sind über das, was Jesus hier sagt oder was Gott hier getan hat. Wahrscheinlich, weil sie es nicht glauben können, dass Gott sowas tun kann oder tun wird oder diesen Weg gewählt hat. Es ist nicht dieser Wow-Effekt wie in der Talentshow und sagen, wow, was dieser Gott alles kann, genial. Es gab solche Menschen zum Glück, aber die Mehrheit hier ist eher skeptisch. Es wird hier deutlich, dass ein großer Unglaube im Volk war. Unglaube, wo ist er? Ah, da ist er. Da habe ich es eh gebraucht dafür, deswegen ist es mittendrin. Es wird hier deutlich, dass ein großer Unglaube im Volk war. Denn was Jesus hier behauptet, kann kein Talent der Welt überbieten. Kein Mensch der Welt kann das tun, was Jesus hier angeblich von sich behauptet. Außerdem, dieser Jesus ist doch nur ein ganz normaler Mensch. Wir sind doch mit ihm öfters schon zusammengetroffen. Wir wissen sogar, wo er geboren wurde. Wir kennen vielleicht sogar seine Mutter. Und der behauptet jetzt, Gottes Sohn zu sein? Wir merken so in diesem Text, da ist ein großer Unglaube da und auch in dem, was Jesus vor diesem Text zu den Schriftgelehrten gesagt hat. Und in diesem Unglaube von seinem eigenen Volk sagt Jesus hinein, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus ruft in die Menge hinein, heißt es ganz am Anfang. Er ruft. Jesus aber rief. Wenn wir den Grundtext anschauen, dieses Wort, das im Griechischen steht, heißt es, er ruft eine laute Einladung aus. Er will sie einladen. Ich habe euch überlegt, vielleicht ist es ein Marktschreier, aber Marktschreier sind nicht sehr beliebt. Da tun einem immer die Ohren weh. Aber so, er ruft eine Einladung. Ich bin es, aber wenn ihr an mich glaubt, glaubt ihr nicht an mich, sondern an ihn. An den, der mich gesandt hat. Er hat die Mitglieder des Hohen Rates schon darauf hingewiesen, dass sie die Ehre oftmals nicht bei Gott suchen, sondern bei den Menschen. Aber sie sollen doch letztendlich dort suchen, wo die Ehre zu suchen ist, als Eingesetzte im religiösen Bereich. Und Jesus hat es genau gelebt. Er sucht nicht seinen Ruhm beim Volk, sondern sagt nein. Wenn ihr an mich glaubt, dann glaubt ihr nicht an mich, sondern an ihn. Jesus sucht hier allein die Ehre Gottes. Er sucht nicht seinen Ruhm, sondern er zeigt mit seinem Finger auf Gott. Um ihn geht es. Aber dadurch macht er ein riesiges Fass auf, wenn wir das uns mal anschauen. Denn dadurch stellt er in den Raum der wahre Offenbarer Gottes zu sein. Wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr nämlich Gott. Das ist ein Riesenfass gewesen für die Juden damals. Wie kann der behaupten, letztendlich von Gott gesendet zu sein und dann auch noch zu sagen, wer mich sieht, der sieht diesen Gott, diesen Vater. Ein Riesenfass. Er sagt letztendlich dadurch, dass er der einzige 100% wahre Exeget Gottes ist. Wir haben das ja im Studium gelernt, wie man exegetisiert, wie man Bibel erforscht, wie man Gottes Wort verstehen lernt in der Tiefe und so. Aber ich werde es nie zu 100% können. Aber wer es kann und wer es getan hat, wer wirklich diesen Gott erklärt hat, ist nur eine einzige Person in der Weltgeschichte. Auslegen von Gottes Wort, um das vorzubereiten. Und das war Jesus Christus. Damit gibt Johannes seinen Lesern kurz vor seinem Kreuzgang noch einmal den Extrakt der Worte Jesu mit. Und um das geht es letztendlich. Und somit auch bei uns. Bei uns geht es darum, festzustellen und immer wieder zu betonen, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und damit stoßen wir auf Widerstand. Das könnt ihr mir glauben, auch im nächsten Jahr. Er ist Gottes Sohn. Und letztendlich kann er deswegen auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Diese Botschaft, unsere Hauptbotschaft als Christen, löst bei vielen Menschen einen Unglauben aus, weil sie es einfach nicht glauben können oder auch vielleicht einfach nicht glauben wollen. Aber trotzdem gilt, auch für 2019, alle Menschen müssen das hören, dass Jesus Gottes Sohn war und er der Weg zu ihm zurück ist. Niemand sonst. Denn wenn wir an Jesus glauben, dann glauben wir an Gott. Anders geht es nicht. Weil er es gesagt hat und weil Gott diesen Jesus gesendet hat. Und zwar nicht als Propheten, der einfach gute Worte weitergegeben hat oder als ein besserer Mensch oder so 50% Mensch und 50% Gott, da ist schon noch ein bisschen Sünde dabei gewesen, sondern nein, er war zu 100% Mensch, aber gleichzeitig auch zu 100% Gott. Deswegen schreibt der Hebräerbriefschreiber auch, dass Jesus der zweite Adam war. Wir können uns das vielleicht auch so vorstellen, dass er wie vor dem Sündenfall war letztendlich, ohne Schuld, ein direktes Gegenüber zu Gott und letztendlich sogar sein eigener Sohn. Was für ein Anspruch. Und ich habe da einen Wow-Effekt. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, krass, was sich Gott dabei gedacht hat. Unglaublich. Aber es kommt nicht bei allen so gut an. Aber irgendwie ist es doch wirklich unglaublich und auch schwer nachzuvollziehen, oder? Und irgendwie ist aber auch gleichzeitig der Unglaube von den Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, total nachvollziehbar. Ich kann es so gut verstehen, warum Menschen das nicht glauben können. Ich könnte, glaube ich, auch nicht glauben, wenn Gott mir das nicht aufs Herz gelegt hätte und mir den Glauben nicht schenken würde. Und ich wüsste nicht, was ich ohne ihn tun würde. Ich wüsste nicht, ob ich an dem Punkt meines Lebens stehen würde, wenn ich Gott in meinem Leben nicht hätte. Denn er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Halt und er gibt mir Perspektive weit über dieses Leben hinaus. Wer kann das sonst? Ich glaube, niemand sonst. Wenn wir auf unsere rationalen Wahrnehmungen beharren, geht es einfach auch nicht in unseren Kopf hinein. Das ist eben etwas Übernatürliches. Das ist nicht ein Talent, sondern das geht über unsere Talente hinaus, weil es von jemandem kommt, der mehr kann, wie das, was wir in unsere Schöpfung hineingelegt bekommen haben. Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Unglaube durch Menschen verändert werden, die durch diesen Glauben ins Staunen geraten sind. Und das sind du, das sind wir, das bist du und das bin ich. Wenn wir nicht begeistert sind für das, was wir glauben und weil wir ihn kennen dürfen, wir sollen den Menschen dann aufmerksam werden auf diesen Gott, der so geniale Sachen uns ermöglicht haben. Menschen, die vor Begeisterung und Staunen nur noch ausrufen können, das ist doch einfach unglaublich, aber im positiven Sinne. Das ist unglaublich, danke. Das ist unglaublich. In Jesus sehen wir Gott. Das ist der Wahnsinn. Gott wird Mensch, anfassbar, angreifbar und hinterfragbar sogar. In Jesus sehen wir Gott. Was für ein Anspruch, aber auch was für eine Begeisterung das in mir eigentlich auslöst. Wer ist denn dieser Jesus, der so etwas behaupten kann? Entweder war er eben ein totaler Spinner. Und wenn das so ist, wenn Jesus wirklich ein Spinner war, dann dürfen wir ihm gar nichts glauben. Dann müssen wir sofort hier die Kirche dicht machen. Wir können nach Hause gehen, unsere Freizeitbeschäftigung nachgehen und dann brauchen wir nicht begeistert zu sein, weil er war einfach nur ein Spinner. Ein frommer Spinner vielleicht, aber letztendlich nicht glaubwürdig. Oder er war das, was er behauptet hat. Und wenn das stimmt, wenn er das war, das er von sich behauptet hat, der Sohn Gottes, dann hat es Konsequenzen. Denn dadurch sagt er, hey, ich bin nicht nur Gottes Sohn, sondern letztendlich bin ich dadurch auch Gott selbst. Wenn das stimmt, dann müssen wir, dann sollten wir alles daran legen, ihm zu glauben. Und zwar alles, was er gesagt hatte. Ohne Kompromisse. Keine Abstriche, das kann ich ihm glauben, aber das nicht. Vielleicht war er doch nicht ganz 100%, 99% Gottes Sohn. Okay, 1% kann ich ja ein bisschen abstreichen von ihm. Jesus stellt die Zuhörer hier vor eine echt krasse Wahl. Und zwar vor die Wahl, glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Glaubt ihr? Ja, dann seht ihr auch Gott in mir. Krass. Aber wenn das passiert, fangen wir an mit einem unglaublichen Wow zu staunen über diesen Gott, der Mensch wurde. Und immer wenn Jesus von sich selbst spricht, spricht er von seinem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und zwar diese Welt, die er so sehr liebt, zu retten, zu erlösen. Hey, wenn das eine große Vision ist, wenn es eine große Vision gibt, dann ist es die. Er will nicht nur ein paar Menschen im Stadtteil Betzenhausen erretten. Nicht nur Freiburg. Er möchte nicht nur Baden-Württemberg erretten. Er möchte nicht nur Deutschland erretten. Er möchte die ganze Welt erretten. Das ist meine Vision. Ein Auftrag, der noch nicht zu Ende ist, der noch voll im Gange ist und von dem wir Teil sein dürfen. Er will dafür sorgen, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Er möchte, dass wir ewiges Leben haben. Einer, der wirklich vertrauenswürdig ist, will Jesus für uns sein. Und es wird eine Zeit kommen, so sagt Jesus hier in unserem Text, und zwar am Ende dieser Weltzeit, an dem es genau so eintreffen wird, wie er es hier beschrieben hat. Jesus sagt, heute bin ich hier, um die Welt zu retten. Aber am Ende dieser Zeit wird das, was ich gesagt habe, weil es wahr ist und von dem kommt, der alles geschaffen hat, am Ende wird der Mensch einen Richter an die Seite gestellt bekommen. Denn das Wort, das hier gesprochen wird, das Jesus an die Menschen weitergibt, es ist ein Wort, das lebendig ist. Am Anfang von dem Buch des Johannes, von diesem Brief, den Johannes hier schreibt, hat Johannes etwas ganz Interessantes gemacht. Man nennt es den Prolog. Im Johannes 1, dort sagt er, die ersten Worte, die er schreibt, dort ist, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Und dann geht es weiter, dieses Wort wird Mensch und dieser Mensch war Jesus Christus. Hier geht es um ein Wort, das Jesus spricht, das er selbst ist, das lebendig ist, das Veränderung schafft. Am Anfang schreibt Johannes diese Sätze und hier redet Jesus von diesem Wort. Das, was Jesus hier uns zuspricht, ist lebendig, es ist wahr und es ist Gott selbst. Somit entscheiden wir uns heute, ob wir diesen Rettungsanker Gottes annehmen oder ihn ablehnen. Somit richtet nicht Gott uns. Wir denken ja immer, ja Gott richtet uns, weil am Ende wird er erstmal uns sagen, was wir ein Urteil wir bekommen. Ja, das stimmt. Am Ende werden wir wissen, was unser Urteil ist, aber dieses Urteil laden wir uns selbst auf. und zwar heute, indem wir ihm eben nicht glauben. Nicht, weil Jesus will, dass wir gerichtet werden, sondern weil wir uns entscheiden, ihn abzulehnen. Am Ende wird dieses Urteil einfach noch einmal bestätigt, was wir uns selbst aufladen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn es wirklich einen Schöpfer gibt, der das alles gemacht hat und wir ihm nicht recht geben, wer ist dann schuld? Also ich bin doch selbst schuld daran, wenn ich ihm nicht recht gebe, obwohl er alles gemacht hat. Und am Ende wird dieses Urteil einfach nochmal bestätigt. Dann steht aber Aussage gegen Aussage. Und zwar meine Aussage gegen Gottes Aussage. Aber die Frage ist, in welchem Verhältnis steht meine Aussage als Geschöpf gegenüber seiner Aussage als unserem Schöpfer? Wer wird wohl recht bekommen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott dieses Urteil eben nicht sprechen will. All das, was wir an Weihnachten und Karfreitag und an Ostern und Pfingsten feiern, das ist alles der Grund, weil Gott sagt, ich möchte nicht, dass der Mensch in dieser Weise gerichtet wird. Das war sein großer Rettungsplan an uns Menschen. Deshalb hat er diese größte Rettungsaktion der Weltgeschichte in Jesus überhaupt gestartet. Und das ist einfach, wie schon gesagt, unglaublich. Das muss in uns einen Wow-Effekt auslösen, wenn wir das begriffen haben. Wenn wir feststellen, was für ein krasser Plan. Aber wir müssen diesen Rettungsanker Gottes nutzen. Wir müssen ihn in Anspruch nehmen, wir müssen ihn annehmen. Das ist unser Paten der ganzen Rettungsaktion. Denn wenn wir ins Staunen kommen und Gottes Rettungsanker annehmen, tritt wohl die größte akrobatische Leistung in Kraft, die Weltgeschichte je gesehen hat. Und zwar, Gerechtigkeit und Gnade kommt zusammen. Gerechtigkeit und Gnade kommt zusammen. Da kommt keine Show der Welt im Fernsehen je dran an diese akrobatische Leistung. Wie kann ein Gott gerecht sein und gleichzeitig gnädig? Er kann es und er hat es ermöglicht durch Jesus Christus, sodass er Gerechtigkeit aussprechen kann, dass Jesus der Blitzableiter für unsere Schuld am Kreuz ist und wir als freie Kinder von Gott dastehen können. Was für eine akrobatische Leistung. Jesus macht in unserem Text deutlich, ich habe mir das nicht selbst zusammengereimt, sondern ich sage das, was mein Vater möchte. So schwer mir das auch fällt, ich möchte eigentlich, dass jeder gerettet wird, aber dazu kann ich niemanden zwingen. Es liegt an dir. Deshalb komm, nimm es an. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir von diesem Unglauben, wenn du noch ungläubig bist, über das unglaubliche Staunen darüber zum Glauben an ihn kommen. Ich glaube. Glaube ich. Wir dürfen an Jesus glauben, da er der verlängerte Arm Gottes ist in dieser Welt. Durch ihn und durch unseren Glauben an ihn können wir lernen zu erkennen, was Wahrheit ist. Wahrheit wird auch in diesem Text von Jesus mit Licht beschrieben. Licht und was Lüge ist, wird mit Finsternis beschrieben. Es ist so einfach, etwas zu erkennen, wenn man im Licht steht, oder? Wenn man Licht um sich herum hat. Der Mensch merkt den Unterschied, wenn Licht da ist im Raum. Denn Finsternis ist auffällig dunkel. Dieser Jesus, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, wie es in 1. Petrus 2, Vers 9 steht, stellt uns heute in dieses erkennbare Licht von Jesus mit hinein. Jesu Worte waren nicht privat. Glaube war noch nie Privatsache. Wenn Gott in Jesu Worte zu uns geredet hat, er stellt sich in diese Öffentlichkeit, kurz bevor er zum Kreuz hingeht, und sagt, ich bin der, der vom Vater gesendet ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Niemand stirbt daran, dass er Goethes Worte oder Buddhas Gedanken über Gott und die Welt falsch findet oder ablehnt. Aber bei Jesus ist es einfach anders. In Jesus steht der Sohn Gottes vor uns, der in seinem ganzen Dasein und in jedem Wort nicht von sich selbst ausredet, sondern ständig vom Vater den Auftrag empfängt, was er sagen und was er reden soll. Sein Auftrag, uns ewiges Leben zu bringen. In Jesus begegnen wir dem Auftrag Gottes. Und dieser Auftrag Gottes ist, dass er ewiges Leben bringt. Wenn jemand ein Sprachrohr Gottes in dieser Welt war und heute durch den Heiligen Geist, wenn jemand ein Sprachrohr Gottes in dieser Welt war und heute durch den Heiligen Geist immer noch ist, dann ist das Jesus Christus. Somit werden wir auch dieses Sprachrohr durch diesen Heiligen Geist, denn dieser Heilige Geist wohnt auch in uns heute. Er wohnt in uns und will heute Morgen durch mich sein Gebot an euch weitergeben. Ich bin nicht der 100% Exeget, habe ich schon gesagt, es war nur einer, das war Jesus. Aber so viel habe ich verstanden und bin davon überzeugt, dass es ein paar Prozent von diesen 100% ist, die Jesus wirklich auch weitergegeben hat. Und zwar dieses eine und zentrale Gebot. Glaube an Jesus, denn dadurch glaubst du an Gott und erhältst den Inhalt dieses Gebotes. Und das Inhalt dieses Gebotes ist das ewige Leben. Ein Gebot, das uns beschenkt. Nicht, das uns irgendwas verbietet. Ein Gebot, das uns nach Hause holt und nicht niederdrückt. Ein Gebot, das ewiges Leben im Hier und Jetzt schon erfahrbar werden lässt. Und darin unterscheidet sich Jesus von allen anderen bedeutenden Menschen der Geschichte. Er spricht die Worte seines Vaters. Deshalb ist das Wort Jesu das einzige Wort, dem wir glauben, gehorchen und dem wir im Leben und Sterben absolut vertrauen wollen und dürfen. Denn das ist letztendlich das Einzige, was am Ende noch bleibt. Was hast du noch, wenn du in den letzten Minuten deines Lebens bist? Ich hoffe und ich wünsche mir von Herzen, dass das, was noch da ist, mein tiefes Vertrauen auf meinen Erlöser ist, der mir jetzt gleich ewiges Leben schenken wird und ich ihn sehen darf. Wenn dann andere Menschen anfangen, uns zu glauben, dass Jesus wirklich vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir auch von ihm begeistert sind, wenn wir diesen Wow-Effekt im Leben haben. Dann beginnen sie ebenfalls nicht nur uns zu glauben, sondern sie beginnen an Jesus zu glauben. Und letztendlich dadurch beginnen sie an Gott zu glauben. Wir sind der Fingerzeig auf Gott. Das ist auch ein guter Vorsatz für 2019 für uns als Evangelische Christschoner Gemeinde Freiburg. Indem wir auf ihn zeigen, können wir 2019 Menschen von ihrem Unglauben ins Unglaubliche, Staunen über das, was Gott für uns getan hat, zum Glauben einladen, dass sie mit uns gemeinsam sagen können, ja, glaube ich.